Ihr hört Unboxing Trans. Ein Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Thema auspacken, das für Transmenschen wichtig ist und über das Allies und Verbündete vielleicht noch wenig wissen.
Trans-Themen kommen derzeit fast nur als Antitrans-Themen vor. Mit Unboxing Trans wollen wir das ändern. Wie? Indem wir von innen heraus erzählen. Wir, das sind übrigens
Kathleen
und ich bin die Julia.
Zwei Freundinnen, die eine cis
und die andere trans.
Und was besprechen wir so?
In 10 Folgen bringt jede von uns etwas mit, was die andere Person vorher nicht weiß. Ich habe immer ein Thema dabei, das für Transmenschen wichtig ist. Dieses Thema packen wir dann bis ins Detail aus. Und du?
Ich bringe ein Objekt mit, das ich mit Trans-Themen verbinde und Kulturtipps. Außerdem bekommen wir einen spannenden Anruf aus der Vergangenheit und lernen eine historische Persönlichkeit kennen.
Dann beantworten wir auch Fragen aus der Community und vergeben Preise. Wir haben das Angstkatzenhäschen als Antipreis und einen goldenen Blumenstrauß für besonderes Engagement.
Hallo und willkommen zu unserer 8. Folge Unboxing Trans. Die Winterolympiade ist in vollem Gange, die Berlinale läuft, der Winter nimmt kein Ende, so scheint's. Und in New York haben AktivistInnen gerade die von Trump verbotene Pride-Flagge zum Stonewall-Denkmal zurückgebracht. Und du, Julia, du bist gerade vor ein paar Wochen als Queer Mentor Role Model ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, freue ich mich.
Erzähl mal, was bedeutet diese Auszeichnung?
Queer Mentor ist eine Organisation, die sich für queere Personen am Arbeitsplatz engagiert und insbesondere jungen Leuten mit so einem Mentoring-Programm den Berufsstart erleichtern möchte, mit beim Coming-out begleiten und ist da schon seit vielen Jahren engagiert und verleiht einmal im Jahr diesen Queer Mentor Role Model Award. Und da bin ich von einer Freundin wohl nominiert worden. Und ich habe im Nachgang noch erfahren, dass ich auch noch von anderen Personen nominiert wurde. Und da sind, glaube ich, um die 100 Nominierungen eingegangen. Und da bin ich dann eine von, ich glaube, 20 Personen, die eine Auszeichnung bekommen haben.
Toll. Das
kriegen Leute für besonderes Engagement und die sich schon lange für die queere Community irgendwie einsetzen. Und ich bin ja schon eine Weile für Trans-Themen tätig und versuche da so ein bisschen die Lebenssituation ein bisschen zu verbessern. Und es freut mich besonders, weil es ein sehr unsichtbares Thema, was viel so im Hintergrund geschieht, mit parlamentarischer Arbeit und so weiter, mit viel Politik und so, dass das mal so ein bisschen in die Sichtbarkeit gehoben wird. Und deshalb, ich war schon sehr baff da. War eine tolle Veranstaltung.
Ich freue mich echt, echt von ganzem Herzen für dich. Du hast es sowas von verdient. Das ist richtig super.
Dankeschön.
8. Folge. Was hast du mitgebracht? Was ist das Thema? Worüber reden wir heute?
Du hast es schon ein bisschen angedeutet gerade mit deinem Intro. Deshalb wollte ich dich mal fragen. Stell dir mal vor, du bist sehr sportlich und Weltmeisterin. Du hast mehrere Goldmedaillen. Und plötzlich sagt dir jemand, du darfst nicht mehr weiterhin antreten, weil das Ergebnis deiner Gentests lautet, du bist nicht weiblich genug. Was macht das mit dir? Wie würdest du damit umgehen?
Wie immer, wenn du mich vor solche Szenarien stellst, etwas, was ein extrem hohes Ungerechtigkeitsgefühl in mir auslösen würde und ich würde mich, glaube ich, ganz schön ausgeliefert fühlen. Und da kommt bestimmt noch einiges sonst dazu, aber das ist so das Erste, was mir an Gefühlreaktionen einfiele, wenn ich mich in so eine Situation versuche zu versetzen.
Hast du von so einem Fall schon mal mitbekommen?
Ich habe natürlich Diskussionen rund um also AthletInnen oder ProfisportlerInnen immer mal wieder mitbekommen. Ich muss nur zugeben, dass ich mich für Sport insgesamt tatsächlich relativ wenig interessiere. Deswegen bin ich habe das mitbekommen, aber ich könnte dir jetzt keinen einzigen Namen nennen von einer betroffenen Sportlerin. Meistens betrifft es ja Trans-Sportlerinnen, also Trans-Frauen im Sport. Mhm. Das wirst du mir sicherlich besser sagen können, aber andersrum ist da, glaube ich, die Diskriminierung nicht so stark ausgeprägt, wenn Transmänner im Profisport aktiv sind. Mhm. Und es wird in der extremen Rechten, wird es dann ja auch direkt wieder auf so ekelhafte Art und Weise ausgeschlachtet. Dann geht's ja direkt gleich wieder so um Bathroom-Topics und potenzielle Übergriffe und so weiter. Also das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt wiederholen, aber diese Diskriminierungsspiralen sind dann ja eigentlich immer wieder die gleichen. wo es dann hinläuft. Aber ich kann dir jetzt tatsächlich keinen einzigen Namen einer Sportlerin nennen. Ich könnte dir aber auch keinen einzigen Namen irgendeiner Sportlerin wahrscheinlich nennen, außer Katharina Witt ist schon ein bisschen her.
Also der Begriff, um den es dann heute geht, ist das Wort Chromosomenanalyse. Das ist ein richtiges Wortungetüm. Und eine solche Chromosomenanalyse oder auch Gentests wird halt Sportlerinnen überwiegend durchgeführt, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich weiblich sind. Und der Fall, auf den ich anspielen wollte, ist eine Läuferin, Kester Semenya.
Ah, jetzt wo du sagst, ich habe auch noch eine Boxerin vor Augen. Da war auch ein Fall, ne?
Das war bei den Olympischen Spielen, genau.
Ja, okay, sorry, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Erzähl weiter.
Es gab eine Läuferin namens Kester Semenya, die 2008, glaube ich, in Berlin gewonnen hat, also Goldmedaille gewonnen hat. Und dann 2009, es gab ganz heftige Diskussionen. Dann hat der Generalsekretär von World Athletics hat über Kester Semenya gesagt, it's clear she's a woman, but maybe not 100%. So, was ist eine hundertprozentige Frau?
Das wollte ich dich auch gerade fragen.
Ganz genau. Und das macht ja schon wieder, also erstmal ist das eine Aussage, die, glaube ich, allen KritikerInnen, die nur diese Zwei-Geschlechter-Theorie immer wieder ins Feld führen und sagen, es gibt nur zwei Geschlechter. Allein diese Aussage, es gibt 50% Frauen, 100% oder 80% Frauen und so weiter, zeigt ja schon, dass es ein Spektrum ist. Und was erwarten die eigentlich, gerade im Sport, im organisierten Sport, für Normen, wie Frauen zu sein haben oder Menschen insgesamt zu sein haben? Ich finde, da steckt so viel. In so einer Aussage steckt so viel Frauenfeindlichkeit drin. Und ich glaube, Frauen hatten es ja insgesamt im Sport schon sehr lange Zeit sehr schwierig. Es hat über 100 Jahre gedauert, bis Frauen in allen olympischen Disziplinen gleichwertig antreten durften. Also ich glaube, Boxen war 2012, dass da zum ersten Mal auch Frauen antreten durften. Und dieser Kampf für Frauen war ja schon über Jahrzehnte, also fast 100 Jahre, dass sie überhaupt teilnehmen dürfen. Und dann haut jemand so einen Satz raus und sagt, sie ist eine Frau, aber vielleicht nicht 100%. Und das zeigt so ein bisschen, wie schwierig das ist, mit Vielfalt im Sport umzugehen. Also geschlechtliche Vielfalt ist ein riesiges oder macht ein riesiges Konfliktfeld auf. Und Kester Semenya ist keine Transfrau, sie ist eine intergeschlechtliche Läuferin. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, wusste sie selber gar nicht, dass sie intergeschlechtlich ist. Sie ist aufgrund ihrer Statur, ihres Auftretens und so weiter, hat irgendwann mal jemand den Verdacht geäußert, dass sie für eventuell männlich sein könnte. Und daraufhin wurden dann solche Gentests, solche Chromosomenanalysen gemacht. Und da wurde festgestellt, dass sie ein XY-Chromosom hat. Und daraufhin ist eine riesengroße Debatte entstanden. Dann ist diese Aussage von dem Generalsekretär von World Athletics gefallen und riesige Rechtsstreitigkeiten in unterschiedlichen Kontexten. Dann hat World Athletics 2011 Hormonlevel-Grenzen eingeführt für die Leichtathletik. Dann wurde das wieder 2015 von einem internationalen Sportgericht wieder zurückgenommen, dass diese Regeln nicht rechtmäßig sind, weil es auch eine indische Läuferin, die weder trans ist noch intergeschlechtlich ist, auch von diesen Grenzwerten betroffen war und die dann gesagt hat, Moment mal, das, was ihr da in Anführungsstrichen im Westen, ihr Weißen im Westen da so macht, wir haben hier ganz andere Bedingungen, wir haben ja vielleicht auch ganz andere, ich sag mal, körperlichen Merkmale, von Natur aus höhere Testosteronwerte und so weiter. Und sie war halt von Natur aus eine Cis-Frau mit XX-Chromosomen und erhöhten Testosteronwerten. Also wird jetzt nach weißen westlichen Normen ihre indische Realität irgendwie beschnitten. Und sie sollte sich dann auch einschränken. Also die Bedingung war, dass man medikamentös die Hormonwerte runterfahren sollte. Und diese indische Sportlerin hat dann dagegen geklagt, also mussten die Regeln wieder verändert werden. Und so war das ein ewig langer Kampf, der auch bis heute noch nicht abgeschlossen ist.
Ich wollte dich gerade fragen, was der heutige Stand dazu ist. Wie sieht es denn aus, wenn wir uns die heutige Winterolympiade anschauen? Welche Regeln liegen da zugrunde? Weißt du da mehr?
Ja, also die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Also es gab dieser, ich sag mal, Krieg der Hormongrenzen ist eine Zeit lang, also geht eigentlich bis heute noch weiter von damals. Und es gab unterschiedliche Studien, die dann in Auftrag gegeben wurden. Da war beispielsweise eine von 2017, die dann gezeigt hat, dass Testosteron insgesamt 4,5% Vorteile hat. Aber aufgrund des Gerichtsurteils waren die Regeln trotzdem nicht, wurden trotzdem keine neuen Regeln eingeführt. 2019 war das dann erst, dass man neue Regeln vorgestellt hat. 2024 gab es dann eine Studie vom IOC, wo festgestellt wurde, dass es keine Vorteile gibt, sondern vielleicht eher sogar Nachteile für Transpersonen. Und jetzt ist gerade Anfang des Monats, Februar 2026, wieder eine neue Metastudie veröffentlicht worden, die auch gesagt hat, es gibt keine Vorteile für Transpersonen. Also das ist ja immer so dieser Hintergedanke, dass man Transpersonen unterstellt, Transfrauen insbesondere unterstellt, dass die höhere Testosteronwerte haben und deshalb stärker und schneller sind als Cis-Frauen. Und da gibt es in letzter Zeit immer mehr Studien, die das quasi widerlegen. Und der aktuelle Stand ist so, dass das IOC jetzt von Hormongrenzen weggeht und zu Gentests übergeht, zu diesen Chromosomenanalysen, um festzustellen, ob du wirklich XX-Chromosomen oder XY-Chromosomen hast.
Also basierend auf einem binären System.
Genau, richtig.
Ja.
Und das war bei der Weltmeisterschaft in Tokio, wurden die beispielsweise schon mal eingesetzt. Und da gab es einen Wissenschaftler, der dazu mal einen tollen Artikel, den werde ich dann auch in den Steady Newsletter mal verlinken, der dann darüber nachgedacht hat, was für einen Aufwand die betreiben, solche Gentests für alle SportlerInnen dort durchzuführen, was das kostet. Nur um eventuell ausfindig zu machen, dass es da vielleicht ein oder andere Person mit nicht eindeutigen XX oder XY-Chromosomen gibt. Mhm. Und der hat das mal rausgerechnet und kam da auf ca. 75.000 bis 150.000, nur um solche Gentests durchzuführen, solche Chromosomenanalysen zu machen. Und das zeigt mir so, wie besessen irgendwie so die weiße westliche Norm ist, dass es immer so streng binär sein muss. Und das ist für mich, ja, das hat für mich auch irgendwie so einen rassistischen Beigeschmack, wenn dann so eine indische Läuferin davon betroffen ist und dagegen sich juristisch dagegen wehren muss und so weiter. Also ich finde das ganz.
Ich glaube, da kommen ganz viele Ebenen überlappen da halt, ne? Und ja, am Ende steht aber trotzdem, glaube ich, das Ziel des Ausschlusses und der Diskriminierung von allen Menschen, die halt nicht in diese binäre Systematik hineinpressbar sind. Und das finde ich halt so krass, dass da auch so wenig scheinbar, also ich kann ja wirklich, frag jeden Menschen in meinem Freundesumfeld, ich habe wirklich extrem wenig Ahnung von Sport insgesamt. Ich interessiere mich da relativ wenig für, aber ich glaube trotzdem, dass das ja auch eine Welt ist, in der wissenschaftliche Erkenntnisse durchaus auch ankommen dürften und dass die Wissenschaft einfach zeigt, dass es halt nicht nur diese zwei Werte, sondern halt auch noch Zwischenwerte gibt. Das muss doch irgendwie angekommen und angenommen werden oder halt aus ideologischen Gründen abgewehrt werden.
Ich glaube, im Sport sieht man das besonders deutlich, dass es gar nicht oder dass es vielen gar nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse geht, sondern einfach um ideologische Vorstellungen, wie Mensch zu sein hat. Mhm. Das hat man ja auch bei der Debatte um die Teilnahme von Frauen im Sport immer wieder gesehen. Da wurden ja die wildesten Argumente.
Ja, es würde sie unfruchtbar machen. Fahrradfahren würde unfruchtbar machen oder Reiten oder so, ne? Ja, ja.
Die Gebärmutter würde rausfallen beim Laufen und so, ja. Also.
Ja, das ist die absurd. Also das Patriarchat lässt sich die absurdesten Sachen einfallen, um Leute auszuschließen und zu diskriminieren. Mhm. Das ist schon ganz schön plemplem, was da teilweise um die Ecke kommt. So.
Und ein weiteres Problem, was ich da halt auch sehe, ist halt, wie man mit der Intimsphäre, mit dem Persönlichkeitsrecht dieser Person dann umgeht.
Das habe ich eben auch gedacht bei der Frau, die gar nicht wusste, dass sie intergeschlechtlich ist.
Also stell dir vor, die ganze Welt redet über deinen Intimbereich.
Furchtbar, ja.
Oder über deine medizinische Konstitution, wie dein Körper aufgebaut ist und fängt an zu spekulieren und so weiter. Also was das mit einem Menschen macht. Und da sind wir dann automatisch auch im rechtlichen Bereich, was Datenschutz und Persönlichkeitsrecht und so betrifft. Wir haben ja, also gerade medizinische Daten sind ja besonders schützenswert nach dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung. Und dass man da so schamlos mit umgeht und auch die Medien teilweise, wie schamlos dann darüber berichtet wird. Und du hast auch vorhin den Fall mit der Boxerin bei den Olympischen Spielen genannt. Also es war ja nie irgendwie belegt, dass sie eine Transfrau sein könnte. Sie hat das immer abgestritten und sie kommt ja auch aus einem Land, in der Transgeschlechtlichkeit gar nicht akzeptiert wird. Also wie hätte sie dort als Transfrau so eine Karriere aufbauen können? Es waren ja immer nur Mutmaßungen. Und ich weiß gar nicht, wie der aktuellste Stand ist, ob sie das mittlerweile widerlegt hat. Ich glaube, sie hat das mittlerweile widerlegt und auch Gentests und so weiter angeboten. Ich weiß aber aktuell nicht, was da rausgekommen ist. Aber das hätte man, glaube ich, dann schon gehört. Aber wenn die ganze Welt halt über deine persönlichen Merkmale spricht und das finde ich so verstörend und das zeigt so ein bisschen, wo wir gesellschaftlich mittlerweile hingekommen sind, dass da so eine Schamlosigkeit irgendwie herrscht.
So von der kulturellen Warte her betrachtet dieses Thema, da herrscht ja auch eine total hohe Heteronormativität, ne? Gerade so im Spitzensport, Profisport, gerade wenn es auch um so in Anführungsstrichen klassische Männersportarten geht, wie Fußball zum Beispiel oder Hockey. Und da auch genau schon alleine irgendwelche Coming-Outs so gut wie unmöglich sind. Ich habe gerade Heated Rivalry gesehen.
Ach, hast du? Ich habe es noch nicht gesehen.
Genau, und ich meine, letztlich ist das ja, auf der einen Seite zeigt es ja genau diese Thematik, also innerhalb eines hochgradig männlich konnotierten heteronormativen Umfelds eine heimliche schwule Beziehung oder eine schwule Sexualität zu erforschen, zu erkunden, sich selber kennenzulernen und sich da ja auf etwas einzulassen, was halt total geheim gehalten werden muss, weil es so hochgradig gefährlich für deine eigene persönliche Wahrnehmung in der Öffentlichkeit dann in dem Falle ist. Und gleichzeitig finde ich es halt super spannend zu lesen, dass diese Serie, die geht ja so durch die Decke überall, also wirklich überall, aber insbesondere auch in Russland, was ich halt mega, mega spannend finde, auch in einem Land, was ja auch einen total krassen Männlichkeitskult hat und in dem Homosexualität ja auch als und überhaupt alles, was queer ist, als Terrorismus irgendwie gebrandmarkt und stigmatisiert ist.
Ja.
Das finde ich einmal das und dann ist es, vielleicht muss ich nochmal ganz kurz ergänzen, wenn ich so durch Instagram scrolle, sieht man ja schon aktuell gerade relativ viel von den Olympischen Spielen und da mein Algorithmus so ganz gut auf feministische Themen trainiert ist, sehe ich dann auch solche Sachen wie, also ein paar SportlerInnen kenne ich mittlerweile schon, deren Namen weiß ich nicht, aber die amerikanische Eiskunstläuferin, die halt auch geoutet ist und irgendwie neulich zitiert wurde mit so von wegen, ich weiß es nicht mehr genau, aber so von wegen, zu Hause haben sie wohl ein Problem mit two woke bitches irgendwie. Das fand ich so einmal so ganz gut, dass sie wirklich sehr outspoken gay oder queer ist. Und was ich gestern auch so im Vorbeiscrollen gelesen habe, da ging es um eine Skispringerin, die im Nachgang ihres Absprungs, ich weiß gar nicht, wie der ausgegangen ist, irgendwie wohl gesagt hat, sie hätte gerade ihre Tage und das würde sie immer ein bisschen ängstlicher machen. Und da sei sie wohl total für abgehatet worden. Ich weiß nicht, ob in den Medien oder halt sozusagen in dieser sozialen Medienwelt. Und ich habe noch gedacht, oh, wie schade, weil ich finde es so wichtig eigentlich auch, unter anderem über diese ganze Scham hinauszukommen, dass Frauen auch im Profisport mal darüber sprechen dürfen, dass irgendwelche körperlichen Situationen, wie nämlich eine Menstruation gerade oder vielleicht eine zurückliegende Schwangerschaft oder Geburt, dass das natürlich Impact auf einen Körper hat oder OPs. Bei Männern redet man da ja auch drüber, dass sie gerade, keine Ahnung, Knie-OP oder eine Achillesferse, also so. In dem Fall bei Frauen wird da gleich wieder so eine total krasse Hate-Nummer draus gemacht. Also da ist halt so viel doppelte Standards wieder am Tragen.
Und das führt dann dazu, dass Frauen sehr häufig das Thema auch einfach totschweigen, weil sie denken, das ist tabu und ich darf da jetzt gar nicht drüber reden und so. Es gab mal eine Riesendiskussion im Fußball. Da sollten die Fußballerinnen weiße Kleidung tragen, weiße Shorts tragen. Und dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht. Eben weil sie Angst haben, dass wenn sie mal die Periode haben, dass dann plötzlich dass man da plötzlich Flecken sieht und so weiter. Und natürlich wurde das alles von Männern designt und die hatten da gar kein Verständnis für. Und also da sieht man halt, dass auch bis heute immer noch irgendwie sehr viel an Aufklärung in diesem Bereich fehlt.
Mhm.
Also in diesen ganzen Studien werden ja immer nur so Leistungswerte gemessen, ne? Aber ich glaube, dass diese psychischen Faktoren total unterschätzt werden. Wenn zum Beispiel was, ich sag mal, bei den Olympischen Spielen hast du ein großes Stadion, du wirst von einer ganzen Menge von Zehntausenden von Menschen beim 100-Meter-Lauf hochgepeitscht, so richtig, dass dein Adrenalin dich zu enormen Leistungen führt.
Mhm.
Genauso ist es aber auch andersrum, und da wird ja ein Weltrekord nach dem anderen irgendwie dann auch gemacht, ne? Mhm. Und genauso ist es aber auch andersrum, wenn du von allen Seiten gehasst und diskriminiert wirst und ständig in Angst und in Sorge lebst, dann kannst du mit Sicherheit, und das, also da weiß ich nicht, ob es da Studien gibt, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch einen negativen Effekt hat, dass du nicht so leistungsfähig bist, ja, wie andere, die jetzt völlig frei loslaufen können, zum Beispiel. Und ich glaube, dass das gerade diese psychischen Faktoren oder auch im Fußballstadion, was die Leute da, wenn du, wenn die Fans, wird ja immer so als der zwölfte Mann oder die zwölfte Frau auf dem Platz genannt, und dass die ihr ganzes Team da nach vorne peitschen, dass du viel erfolgreicher bist. Und aber wenn du so viel Diskriminierung erfährst, dass das automatisch auch einen Negativeffekt hat. Und das wird, glaube ich, zu sehr unterschätzt.
Ja, ich habe gerade automatisch so ein Bild von diesen rassistischen Störrufen in so Fußballstadien vor Augen, wenn Spieler auf dem Feld sind, die halt People of Color sind, ne? Genau. Ja. Und wie widerlich das ist und wie krass das ist unter solchen ich kann es mir gar nicht ausmalen, was das für einen krassen Effekt haben muss.
Und beim Thema geschlechtliche Vielfalt ist es ja so, dass da immer wieder, also wir haben erstmal dieses Konfliktfeld zwischen sportlichen Leistungswerten und dem Schutz der Persönlichkeit, Datenschutz und so weiter. Das ist so ein riesengroßes Spannungsfeld gerade. Und da sind viele Sportorganisationen, die sich auf Fairness-Kriterien und auf Leistung und so weiter berufen. Aber die betroffenen trans- oder inter- und nicht-binäre Personen, die laufen oder anderweitig Sport machen, die berufen sich halt immer auf ihre Menschenrechte, auf ihre Persönlichkeitsrechte. Und also ich versuche dann immer daran zu appellieren, weil immer so schnell dieses Wort unfair benutzt wird, was unfair oder was Fairness eigentlich bedeutet. Und unfair bedeutet, einem Menschen gegenüber einen Vorteil in einer den ethischen Verhaltensnormen widersprechenden, hinterhältigen Weise ausnutzend und ihn dadurch benachteiligend. Das ist die Definition von unfair, die habe ich mir mal rausgesucht. Und so etwas einer intergeschlechtlichen Läuferin, wie in diesem Fall Caster Semenya, oder einer Transathletin zu unterstellen, dass man sich gegen ethische Verhaltensnormen hinterhältig irgendwie verhalten möchte, um eigene Vorteile irgendwie auszunutzen und andere dadurch zu benachteiligen. Also so eine Unterstellung für Menschen, die sowieso in allen anderen Lebensbereichen auch um ihre Teilhabe kämpfen müssen und benachteiligt sind, das zu unterstellen, das finde ich eigentlich das Unfaire daran, dass man solche Begriffe umdeutet. Und wir haben ja, glaube ich, mal so eine Folge über Sensitivity Reading gemacht, ne? Und da habe da sieht man, wie wichtig Sprache ist, wenn solche Wörter wie Fairness oder unfair, dass die einfach eine ganz andere neue Wortbedeutung irgendwie bekommen, die mit dem Ursprung des Wortes eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun haben.
Ja, es wird halt so gedreht, wie man es braucht dann in dem Fall, ne?
Naja. Mittlerweile ist aber klar, dass nicht jede sportliche Regel automatisch auch irgendwie rechtmäßig ist. Also es haben ja diese viel unterschiedlichen Gerichtsurteile mittlerweile gezeigt. Und Caster Semenya hat 2023 auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewonnen, dass sie halt unfair behandelt wurde. Das hat aber, und da haben wir dieses Spannungsfeld zwischen Persönlichkeitsrecht und Leistungswerten. Also sie hat Recht bekommen, dass es eine Diskriminierung ist, dass ihre Persönlichkeitsrechte beschnitten wurden.
Mhm.
Aber es hat keinen Effekt darauf, dass die sportlichen Regeln jetzt geändert werden. Das sind zwei unterschiedliche Rechtsbereiche. Und also ich glaube, es wird noch ein langer Weg werden, bis man dort klare Regeln hat. Ich möchte als positives Beispiel den Deutschen Fußballbund nennen. Ich habe ja dort an einer Spielordnung mitgearbeitet, die es trans-, inter- und nicht-binären Personen, also Teilhabe im Fußball zu ermöglichen.
Mhm.
Und dort ist das so, dass der Datenschutz extra nochmal erwähnt wird und dass der DFB nach zusätzlichen Informationen fragen kann, also nach medizinischen Werten und so weiter, kann, aber es nicht verlangen darf. Und die betreffende Person kann es nur freiwillig mit Zustimmung dann weitere Informationen preisgeben. Aber es darf keine Bedingung sein, um jetzt im Sport, ich sag mal, bei den Männern oder bei den Frauen im Fußball anzutreten oder so.
Mhm.
Da haben wir das, glaube ich, meiner Meinung nach relativ gut gelöst. Und ich glaube, im Sport muss man aber auch immer unterscheiden, ob es jetzt ein Teamsport ist, ob es ein Einzelwettkampf ist, ob es um Kampfsport, um Geschwindigkeit, um Ausdauer geht. Also es gibt unterschiedliche Faktoren, die man im Sport berücksichtigen muss. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so schwierig, im Sport Regeln zu finden, die irgendwie allen gerecht wird. Also es gibt ganz wenige Studien bisher, aber es ist sehr schwierig, diese unterschiedlichen Faktoren auseinander zu differenzieren. Und da ist, glaube ich, haben wir noch einen sehr langen Weg vor uns, bis man ja es allen quasi gerecht machen kann. Soweit zu Chromosomenanalysen, sportlichen Wettkämpfen. Wie geht man mit geschlechtlicher Vielfalt im Sport um? Und ich glaube, da sind wir noch gerade ganz am Anfang, wenn wir uns überlegen, dass Frauenrechte über 100 Jahre im Sport gebraucht haben, um anerkannt zu werden. Und da sprechen wir nur von der Startberechtigung. Wir sprechen ja noch lange nicht von sonstiger Diskriminierung, Sexismus und so weiter. Und wenn wir das mal bedenken, dass das jetzt über 100 Jahre gedauert hat, wenn wir jetzt gerade mit geschlechtlicher Vielfalt gerade am Anfang sind, können wir uns vorstellen, wie lange wir noch brauchen werden, bis das auch gesellschaftlich totale Akzeptanz irgendwie bekommen hat.
Danke, dass du das mitgebracht hast, das Thema, Julia. Wir sind gerade voll up to date, was so gesellschaftlich los ist.
Ja.
Okay, dann machen wir jetzt den Sack zu und lassen mal das Telefon klingeln, wa?
Hallo, ich bin die Clara von der Lilli-Edder-Bibliothek und ich habe euch die Geschichte von Leopold Zahn mitgebracht. Er wurde 1890 in Wien geboren und starb 1970 in Baden-Baden. Leopold Zahn war ein österreichischer Schriftsteller und Kunsthistoriker, den wir heute wegen seines außergewöhnlichen frühen Selbstzeugnisses zur Geschichte von Intergeschlechtlichkeit kennenlernen sollten. Zunächst zur Biografie. Geboren wurde er in Wien als Kind des Glasfabrikanten Josef Zahn. Bei der Geburt war die Hebamme unsicher, welchem Geschlecht das Kind zuzuordnen sei. Dennoch wurde er zunächst als Mädchen aufgezogen und besuchte in den Jahren 1904 bis 1907 ein Mädchengymnasium. In der Pubertät entwickelte sich sein Körper jedoch nicht wie erwartet. Vielmehr kam es zu einer Vermännlichung. 1908, mit 17 Jahren, wechselte Zahn in die männliche Rolle. Der Geschlechtseintrag wurde amtlich korrigiert. Diese Metamorphose blieb nicht unbeachtet. Die Presse griff den Fall 1908 auf. Zunächst in Wien, dann auch darüber hinaus. Zahn versuchte anschließend, erfundene oder entstellende Geschichten richtigzustellen, indem er selbst bei einer Zeitung vorstellig wurde, was wiederum neue Berichte auslöste. Zwei Jahre später erschien in Wien anonym ein schmales autobiografisches Buch aus dem Tagebuche einer männlichen Gymnasiastin, die Geschichte einer Metamorphose. Das Werk erzählt, aus Zahns Perspektive, von Zuschreibung, Rollenerwartung und der Transition in ein anderes Leben. Wobei Transition hier im Wesentlichen andere Kleidung und einen Besuch beim Friseur bedeutet. Nach den spärlichen Quellen wurde das Buch 1912 verboten und 1921 galt es bereits als verschollen. Und heute sind nur wenige Exemplare erhalten. Zahns späteres Leben verlief dann vor allem als bürgerliche Karriere eines Gelehrten. Er studierte Kunst und Philosophie in Wien und promovierte. Im Ersten Weltkrieg leistete er Kriegsdienst an der italienischen Front und 1916 heiratete er seine Frau Ella Gang im Felde. 1919 zog das Paar nach München. Dort arbeitete Zahn als Herausgeber und redaktioneller Leiter der Zeitschrift Ararat. 1920 veröffentlichte er die erste Monographie überhaupt über Paul Klee und schrieb in den folgenden Jahrzehnten zahlreiche Bücher zu KünstlerInnen und Kulturgeschichte. Die Stationen wechselten dann. 1927 oder 1928 ging Zahn nach Berlin. 1933 kam er nach Wien zurück, um 1938 wieder nach Berlin zu gehen. Während der Kriegsjahre lebte das Paar zurückgezogen in einem Dorf im Inntal in Bayern, ehe sie 1946 nach Baden-Baden übersiedelten, wo Zahn bis zu seinem Tode lebte. Dort arbeitete er unter anderem für die 1946 gegründete Zeitschrift Das Kunstwerk, die in Westdeutschland zu einer wichtigen Stimme für moderne Kunst wurde. Und er war 1955 Mitbegründer der Gesellschaft der Freunde junger Kunst. Für seine Arbeit erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter 1960 das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst sowie 1961 das Bundesverdienstkreuz. Und 1975 wurde ihm in Baden-Baden posthum ein Denkmal gesetzt. Jetzt zur Frage, welche Bedeutung die Person für die Community hat oder hatte. Zu seiner Lebzeit hat Zahn wahrscheinlich wenig für die Community gemacht, beziehungsweise wir wissen nichts davon, vielleicht im privaten Umfeld. Heute ist Leopold Zahn natürlich mit seinem sehr frühen Zeitzeugnis interessant. Vor allem, da wir jetzt drei ungefähr in der gleichen Zeit stattfindende autobiografische Texte von intergeschlechtlichen Personen kennen. Eben Leopold Zahns Buch von 1910, dann Aus eines Mannes Mädchenjahren von 1907 von Karl M. Beer, das vielleicht bekannteste Buch davon, und dennoch Ja zum Leben von Erich Amborn, was zwar erst 1981 erschien, aber auch vor dem Ersten Weltkrieg stattfindet. Und für mich persönlich ist es spannend an der Person, dass ich die Autorenschaft dieses vergessenen Buches ermitteln bzw. nachweisen konnte. Und zudem ist das Buch auch heute noch lesenswert. Es macht sogar Spaß, es zu lesen. Und welche TIN-Person hat schon ihr eigenes Denkmal?
Also erst nochmal vielen, vielen lieben Dank an Clara, die aus ihrer Lilli-Elbe-Bibliothek mal wieder eine tolle Pionierperson vorgestellt hat. Und selber, sie hat ja gesagt, jetzt, was sie so fasziniert ist, sie hat selber dieses Buch ausfindig gemacht und macht ja selber sehr intensive Recherche. Das macht ja alles privat. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Vielen, vielen Dank, Clara, für diese tolle Arbeit.
Was für ein geiler Job ist das bitte, den Clara hat, ja? Auf solche Entdeckungsreisen zu gehen. Das ist ja so wie ständig so Schatzkisten irgendwo auszubuddeln, aufzumachen.
Das macht sie aber privat. Sie hat einen normalen Job und macht das in ihrer Freizeit.
Ja, okay, aber trotzdem ist das was für eine tolle Aufgabe das ist und was für eine wertvolle Arbeit sie da einfach macht, diese Schätze so auszugraben, so zu entstauben und das so allen Leuten zu erzählen.
Also, sie hat uns Leopold Zahn vorgestellt, ein Schriftsteller und Kunsthistoriker, und ich finde es, glaube ich, richtig gut, dass die Intergeschlechtlichkeit gar nicht so das Hauptthema war, sondern dass Leopold Zahn eine relativ, also so wirkt es zumindest mal, ein relativ normales Leben führen konnte, sich mit Kunst und Schriftstellerei beschäftigen konnte und so weiter. Also in der mehr so in der Kindheit ist das ja immer wieder mal Thema gewesen. Mhm. Und er hat ja dann auch später irgendwann dieses anonyme Buch geschrieben. Also man hat ja offensichtlich gemerkt, dass das Thema sehr nicht ganz konfliktfrei ist und was ihn dann vermutlich dazu veranlasst hat, dieses Buch anonym zu veröffentlichen. Das finde ich ein bisschen befremdlich, aber insgesamt finde ich die Biografie sehr schön, dass es so im übrigen Leben scheinbar keine so große Rolle gespielt hat. Natürlich vielleicht im Privatleben, in der Beziehung ist das vielleicht häufiger mal auch Thema gewesen, aber so im beruflichen Kontext scheint das dann später kein großes Thema mehr gewesen zu sein. Und das Ehrenkreuz und dieses Bundesverdienstkreuz ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch für das künstlerische Engagement verliehen worden und nicht für das Engagement für intergeschlechtliche Personen oder so.
Mhm. Ich glaube, dadurch, dass Leopold Zahn zumindest in seinem Erwachsenenleben überhaupt keine Identitätskämpfe mit der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit führen musste, weil er ja offensichtlich auch während der ganzen NS-Zeit mit seiner Partnerin oder Ehefrau regelrecht eher untertauchen und so ein bisschen ja im Stillen trotzdem in Deutschland weiterleben konnte, ohne verfolgt zu sein. Dadurch grenzt sich die Geschichte von den meisten anderen Geschichten, die wir jetzt hier im Anruf aus der Vergangenheit gehört haben, deutlich ab, finde ich. Mhm. Stimmt nicht ganz. Also wir hatten natürlich mit der Lilli Elbe und auch letztes Mal mit Gluck Geschichten, wo kreative Ergebnisse hinterlassen werden konnten. Das sind vielleicht die drei Leben, die einfach nicht so prekär gewesen sind, während die vielen anderen Biografien, von denen wir gehört haben, ja, es ging ja wirklich oft auch um Überlebenskämpfe.
Und Unterdrückung, ja, genau. Und was Clara am Ende gesagt hat, welche TIN-Person hat schon ein eigenes Denkmal? Also das finde ich, also dieses Bild, diese Vorstellung, die gefällt mir sehr gut, dass da jemandem wirklich ein Denkmal gesetzt wurde.
Ja, Mann, ich liebe unsere Rubrik Anruf aus der Vergangenheit. Mega, danke. Schön. Clara, richtig toll.
Dann kommen wir zu unserem Community-Teil. Und hier hat Clara sich selbst angeboten und gesagt, Julia, kannst du dir vorstellen, dass du diese Frage auch mal in euren Podcast mit aufnimmst? Und sie hat mir geschrieben, Ich schließe dem gleich meine Frage aus der Hörerinnenschaft an. Clara gendert mit Sternchen. Ihr bittet ja immer darum, denn Leopold Zahn war, wie Adele Haas, eine internetschwächliche Person und die Lebensgeschichte wird im Podcast, der ja ausschließlich trans im Titel trägt, veröffentlicht. Und ich habe da immer ein gewisses Problem damit, wenn Interthemen in Trans-Kontexten vereinnahmt werden. Da musste ich mir auch selbst erst ein Bewusstsein schaffen. Habt ihr euch mal damit beschäftigt oder wollt ihr das mal thematisieren? Hast du dazu ein paar Gedanken?
Ja, meine Antwort spontan ist, nicht wirklich beschäftigt, dass wir trans-, inter- und nicht-binäre Themen hier unter dem Titel öfter mal in einen Topf werfen. Das stimmt, das machen wir, ohne dem ja in unserem Titel, in unserer Absicht vielleicht gerecht genug zu werden. Was ist deine Rückmeldung dazu?
Also ich habe mich mit dem Thema schon länger beschäftigt. Also das ist halt auch ein Thema innerhalb der Community, das weiß ich. Und ich habe da für mich so eine eigene Haltung entwickelt. Und ich sehe das nicht als eine Art der Vereinnahmung, sondern mehr als meine Verantwortung, das Thema auch sichtbar, also wenn ich über Trans-Themen spreche, auch über Intergeschlechtlichkeit und Nichtbinarität zu sprechen. Und ich weiß auch, dass wir innerhalb der Community auch unterschiedlich privilegiert sind. Und zum Beispiel, also ein Bekannter von mir, der mir diesen Queer Role Model Award, die Laudatio gehalten hat, das ist Stuart Bruce Cameron. Und der hat die Sticks and Stones Jobmesse, die queere Jobmesse, ins Leben gerufen. Und das ist ein wahnsinnig guter Ally als schwuler Cis-Mann, der immer wieder auf die Situation von Transmenschen aufmerksam macht und immer wieder sagt, wie sehr Trans, insbesondere Transfrauen gerade unter Druck stehen. Und ich glaube, dass er aus schwuler Cis-Brille das sieht und immer wieder versucht, aus seinen Privilegien heraus Trans-Themen sichtbar zu machen. So sehe ich das, dass ich als Trans-Person meine Privilegien nutze, um auch Intergeschlechtlichkeit und Nichtbinarität, die ja noch mal viel weniger sichtbar sind als Trans-Themen, das auch noch mal sichtbar zu machen. Also so ist meine Herangehensweise und oder meine Haltung zu dieser Debatte, hätte ich fast gesagt. Ich sehe das nicht als Vereinnahmung, sondern versuche, meine Möglichkeiten zu nutzen, um auch darauf hinzuweisen.
Ja, dann hoffe ich, dass deine sehr viel kompetentere Antwort als meine, Clara, ihre Frage gut beantworten kann und schicke in diesem Moment eine E-Mail an dich, weil ich habe dir ein Objekt mitgebracht.
E-Mail, Madeleine, Objekt Folge 8. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das ist eine Regenbogen-Handtasche oder Geldbörse?
Das ist eine Geldbörse, das ist ein Portemonnaie.
Eine Portemonnaie, ja. In Regenbogenfarbe.
Hast du eine Ahnung, wofür mein Mitbringselobjekt heute stehen könnte?
Der Bezug zu Geld und dass queere Communities immer weniger Fördermittel bekommen oder so?
Das stimmt auch, leider. Sehr leider sogar. Aber ich wollte heute über den sogenannten Queer- oder Sexuality Pay Gap sprechen.
Oh ja, auch ein sehr spannendes Feld, ja.
Das ist nämlich ein Thema, das sich anschließt an den Equal Pay Day, der dieses Jahr am 27. Februar stattfindet. Und das ist ein Datum, der Equal Pay Day, der den Tag markiert, bis zu dem Frauen in Deutschland und auch überall sonst, aber statistisch betrachtet zumindest, umsonst arbeiten. Geht also um Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern. Also ein super wichtiges Thema, aber auch wieder eins, das nur binär betrachtet wird, wenn wir davon in den Medien hören. Es wird also geschaut, wie Frauen gegenüber Männern schlechter gestellt sind, wenn es um Einkommen geht. By the way, der aktuelle Gender Pay Gap beträgt 16% weiterhin. Also bis zum 27. Februar haben in Deutschland Frauen im Vergleich zu Männern sozusagen umsonst gearbeitet. Die gesellschaftlichen Auswirkungen ungleicher Bezahlung wird aber besonders dann interessant, finde ich, wenn wir diesen Pay Gap intersektionaler betrachten. Wenn wir also zum Beispiel auch mal mit einbeziehen, was Herkunft oder eben auch Faktoren wie Queerness für eine Rolle spielen, wenn es um ungleiche Bezahlung geht. Und surprise, surprise, die Datenlage ist da relativ mau.
Hätte ich mir fast gedacht, ja.
Aber ich habe trotzdem ein paar Zahlen zusammengetragen, die ich interessant finde und die ja trotzdem auch irgendwie ein bisschen was hergeben, Richtungen zumindest, die Studie, auf die ich mich jetzt erstmal beziehe, die ist von 2017, die ist vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Die haben zum Beispiel herausgefunden, dass in dem Fall homosexuelle Männer durchschnittlich 2,14 Euro weniger pro Stunde verdienen als heterosexuelle Männer. Also es gibt auch irgendwie mehrere Realitäten, wenn es um queere Menschen und Beruf geht. Auf der einen Seite ist nämlich queeres Leben in Deutschland oft total prekär.
Oh ja.
Nur Prekarität kann in dem Fall auch nicht so richtig benannt werden, auch weil, wie gesagt, Studien zur sozialen Lage queerer Menschen eigentlich nicht existieren. Laut einer EU-Untersuchung kommt jede dritte queere Person wohl nur schwer über die Runden. Das ist halt wirklich sehr allgemein betrachtet, aber tiefer ging es da nicht. Im Winter 2024 hatte die Linke mal eine kleine Anfrage an den Bundestag gestellt und in der Frage ging es um queere Menschen in Beschäftigungsverhältnissen des öffentlichen Dienstes. Also da ging es auch um den sogenannten Queer Pay Gap. Und da wurde in der Antwort sich auch wieder bezogen auf eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, nach der gezeigt wurde, dass queere Menschen total oft höher gebildet sind, aber trotzdem häufiger Diskriminierung erleben. Es gab aber keine Antwort auf die Frage, nämlich weil es keine Untersuchung zum öffentlichen Dienst sozusagen in diesem Trichterfilter gab. Was es aber zu erkennen gab in dieser Studie war, dass wenn queere ArbeitnehmerInnen am Arbeitsplatz gemobbt oder ausgegrenzt werden, es sehr wahrscheinlich ist, dass sie vielleicht einen eigentlich guten Arbeitsplatz wegen des Klimas verlassen und auch in Kauf nehmen, mit weniger Einkommen sozusagen in eine Folgebeschäftigung zu gehen. Ein bisschen konkreteres Zahlenmaterial, was ich finden konnte, gab es aus Großbritannien, aber auch nichts Aktuelles. Das sind Zahlen von 2019, die sind jetzt also auch schon bald 7 Jahre alt. Dort betrug der sogenannte Queer Pay Gap 16%. Also 2019 war der Queer Pay Gap identisch zu dem, den wir heute in den Nachrichten lesen oder demnächst, wenn hier wieder Equal Pay Day ist, dann wird wieder 2-3 Tage viel drüber berichtet, wie blöd es ist, die Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern, wie gesagt, 16% aktuell.
Mhm.
Zurück zu den UK-Zahlen. Bei Transpersonen betrug die Gehaltslücke 13%.
Mhm.
Und es gab noch eine niederländische Studie von 2015, die sich auch auf Transpersonen bezog und auch auf ungleiche Einkommen schaute und die herausfand, dass Transfrauen nach ihrer Angleichung 20% weniger Gehalt bekamen als vor ihrer Transition. Und da zeigt sich dann auch wieder, dass in der Transgeschlechtlichkeit dann die gleichen traditionellen Benachteiligungen entstehen wie in der Cis-Welt, die wir meistens hier anschauen.
Also mit einer Mann-zu-Frau-Transition gibst du quasi auch Privilegien ab, ne?
Voll. Also in dem Falle von 2015, niederländische Studie, 20%
ja,
weniger, also ein Fünftel weniger Einkommen. Das ist schon echt ein Brett. Die neuesten Zahlen, die ich finden konnte, die kommen aus den USA. Dort hat das Hamilton-Projekt zum Thema Sexuality Pay Gap geforscht und festgestellt, da ging es um gleichgeschlechtliche Paare. Die haben festgestellt, dass gleichgeschlechtliche Paare insgesamt mehr verdienen als verschiedengeschlechtliche Paare. Allerdings, also macht dann ja auch wieder Sinn, wenn wir hören, dass LGBTQI oft höher qualifizierte ArbeitnehmerInnen sind. Allerdings unterscheiden sich da die Zahlen auch wieder zwischen männlichen und weiblichen Paaren erheblich. Also natürlich sind die weiblich gleichgeschlechtlichen Paare finanziell deutlich unterhalb der männlich gleichgeschlechtlichen Paare anzusiedeln. Das ist das, was ich jetzt hier mitgebracht habe aus meinem queeren Portemonnaie, aus dem Objekt der Folge sozusagen. Ich finde es wichtig, dass darüber mal nachgedacht wird und dass der Pay Gap tatsächlich auch ein bisschen vieldimensionaler betrachtet wird und dass auch dadurch anerkannt wird, dass dass dieser Queer- oder Sexuality Pay Gap einfach existiert und dass er genau so wie bei Frauen im klassischen Gender Pay Gap nicht nur finanziell benachteiligt, sondern ja auch Diskriminierung in anderen Lebensbereichen verschärft. Zum Beispiel, wenn wir aufs Alter gucken, nämlich die Altersarmut einfach stärker macht, ne?
Mhm.
Genau, das ist ja erwiesener Fakt. Das betrifft Frauen im Alter deutlich häufiger, genauso wie queere Menschen im Alter deutlich häufiger als Männer, dass sie einfach prekär leben oder wirklich von Armut betroffen sind. Und ich habe diese ganzen Zahlen, die ich hier jetzt zitiert habe, die ganzen Studien und Links dazu, die teilen wir natürlich auch mit euch in unserem Steady Newsletter, aber das kann man sich auch nicht alles merken. Aber ich fand es spannend, wollte das unbedingt heute mal thematisieren, auch weil, wie gesagt, Equal Pay Day ist und man da vielleicht noch mal ein bisschen um die Ecke denken kann.
Also ich habe dazu folgende Gedanken. Also ich kenne diese Studie, ich habe im Arbeitskontext häufiger auch schon Workshops und Vorträge gehalten und dass queere Personen tendenziell einen höheren Bildungsabschluss haben und so, das hat mich erstmal damals total fasziniert. Und ich habe auch gesehen, dass queere Personen eher loyaler ihrem Arbeitsplatz gegenüber sind, wenn sie dort ein akzeptables Umfeld haben. Also Das zeigt ja auch, dass wenn ein Unternehmen ein vielfältiges Arbeitsklima hat und Unterstützungsangebote anbietet für die Angestellten, und da gibt es auch in den letzten Jahren so eine Verschiebung, so einen demografischen Wandel nenne ich das mal, dass früher Karriere und Gehalt an erster, zweiter, dritter Stelle standen. Und heute sind es eher so Themen wie Work-Life-Balance, Familiengerechtigkeit, familienfreundliche Arbeitgeber und solche Sachen, dass die jetzt an erste, zweite Stelle gerutscht sind. Und daran merkt man, wie wichtig es ist, ein gutes Arbeitsumfeld zu haben und dass den Leuten, dass die mehr sich selbst irgendwie entfalten möchten und Gehalt, also die Höhe des Gehaltes, dann eher eine untergeordnete Rolle spielt. Und deshalb sind queere Personen, glaube ich, tendenziell loyaler ihrem Arbeitsplatz gegenüber und sagen, wenn ich mich hier einmal geoutet habe und diesen schweren Prozess einmal durchgemacht habe, warum soll ich mir dann einen neuen Arbeitsplatz, diesen kompletten schwierigen Prozess nochmal antun? Da bleibe ich lieber in dem Arbeitsumfeld, wo ich mich bereits wohlfühle. Für 100-200 Euro mehr im Monat lasse ich das halt so.
Mhm, das macht total Sinn.
Und der zweite Gedanke, der mir aufgekommen ist, es gibt eine Organisation, die sich mit Transklassismus beschäftigt. Mhm. Und Klassismus beschäftigt sich, also ich hoffe, ich finde jetzt die richtige Definition, mit unterschiedlichen Startmöglichkeiten, die du im Leben hast, und die haben sich sehr dafür eingesetzt und sind auch mal mit einem Preis ausgezeichnet worden. Ich weiß jetzt allerdings gerade nicht, wie die heißen. Würde ich aber rausholen und in Steady Newsletter mit aufnehmen. Ich weiß aber auch aus einer Studie, ich glaube, das war 2012 oder 2015, ist also auch schon eine Weile her, da stand drin, dass Transpersonen bis zu 20% eher von Arbeitslosigkeit betroffen sind als Nicht-Transpersonen. Also dass alleine die Transition oder auch das Namensverhältnis mit dem Deadname und so weiter, dass das oft ein großes Hindernis ist, dass man sagt, ich kann jetzt gar nicht in Arbeit gehen, ich muss erstmal meine Transition abschließen, bevor ich mich dann irgendwo bewerbe und so. Und dass sehr viele, also ich glaube bis zu 20% oder 21% waren es, glaube ich, Transpersonen von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Und das war eine erschreckende Zahl. Ich glaube oder hoffe, dass es auch heute ein bisschen besser aussieht. Mhm. Aber das ist jetzt, glaube ich, so ungefähr zehn Jahre her, wo ich das mal gelesen habe.
Na, da schließt sich der Kreis vielleicht auch zu dem Thema vom Anfang nochmal ein bisschen. Also wenn du im schlechtesten Fall in dieser Lebensphase von negativer Reaktion umgeben bist oder von noch schlimmerem, also aktiver Diskriminierung, Mobbing und so, dann hat es natürlich auch eine Folge auf der psychischen Ebene. Und die psychische Ebene trägt dazu bei, wenn die dauerhaft ungesund ist, dass man halt nicht arbeiten kann und krank ist oder wird.
Natürlich.
Und von daher macht das für mich Sinn. Ich würde sagen, nochmal zum Thema Klassismus, die Definition dafür so ganz vereinfacht ist, Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft.
Ja, finde ich passend.
Ja, also haben wir heute auch noch übers Geld gesprochen. Wichtiges Thema, sollte man wirklich viel, viel offener drüber sprechen, um nämlich auch diese ganze Ungerechtigkeit, die in unserer Gesellschaft beim Thema Bezahlung immer noch echt krass existiert. Im Sport ist das ja ganz, ganz besonders, aber in anderen Berufsfeldern ist es auch vielleicht nicht ganz so deutlich, aber immer noch deutlich spürbar, wenn man es mal ausgepackt hat und sichtbar gemacht hat, was es da für Ungerechtigkeiten gibt. Die können nur deswegen weiterhin existieren, weil wir immer noch so beschämt sind, wenn es um Geld und über Geld sprechen geht. Das dürfen wir uns, glaube ich, ein bisschen stärker abgewöhnen.
Auch da noch sehr viel zu tun.
Oh yes. Deswegen, um jetzt hier mal wieder ein bisschen Luft reinzukriegen, um ein bisschen runterzukommen. Schwere Themen, viele Zahlen, viel Ätzendes. Kommen hier die Kulturtipps. Ich habe den Eindruck, gerade ist ausstellungsmäßig nicht so viel los.
Den Eindruck musste ich leider, ich musste echt suchen.
Ja, ich habe auch gesucht. Ich habe ausstellungsmäßig zumindest im so analogen Raum, in dem klassischen Sinne, Museum etc. nichts gefunden. Was ich gefunden habe, war ein ganz, ganz tolles Buch, das gerade herausgekommen ist. Es heißt Shine und zeigt fotografische Arbeiten von Asafe Galib. Und in dem Buch zu sehen ist eine sehr persönliche Fotosammlung, die das Leben von LGBTQIA+-Einwanderern in Großbritannien beleuchtet. Wunderschöne Fotos, die der Asafe Galib gemacht hat. Das ist ein in Brasilien geborener und in London lebender Fotograf. Und der feiert in diesem Buch die Widerstandsfähigkeit, Sichtbarkeit und Zugehörigkeit seiner queeren FreundInnen mit Migrationsgeschichte. Und die Bilder sind wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass sie aus dem Buch heraus auch noch an die Wände kommen werden. Aber dieses Buch in England gerade erschienen, verlinken wir euch. Und der Guardian hat darüber berichtet. Und in diesem Guardian-Artikel sind ganz viele Bilder aus dem Buch zu sehen. Und das sind ganz tolle Fotos. Die kann man sich erstmal online angucken. Aber wie gesagt, ich würde mich total freuen, die extrem großformatig an Museumswänden zu sehen. Hoffentlich passiert das. Das ist der eine Tipp. Dann habe ich noch einen Tipp von der Berlinale. Allerdings ein Tipp in Anführungsstrichen. Habe ich auch gar nicht gesehen, aber der Film Rose oder Rose mit Sandra Hüller, ich glaube, der könnte was sein. In diesem Film spielt die tolle Schauspielerin Sandra Hüller eine Frau, die sich als Mann ausgibt. Die Geschichte spielt im 17. Jahrhundert und nachdem sie aus dem 30-jährigen Krieg zurückkommt, will Rose sich mit einem Bauernhof ein friedliches Leben aufbauen und das kann sie halt nicht als Frau und gibt sich aus dem Grund und für den Rest ihres Lebens als Mann aus, heiratet sogar eine Frau und ich glaube, in diesem Film stecken ein paar ganz interessante Sachen zum Thema Geschlecht und Identität und Rollen und ein Zitat in diesem Film habe ich in einem Zeitartikel gelesen. In der Hose steckt mehr Freiheit, soll in diesem Film gesagt werden. Let's see. Also, ich gucke mir bestimmt an, weil ich extreme Fanin von Sandra Hüller bin und berichte gerne nochmal von. Aber es ist ein Film, den ich dachte, einen ungesehenen Film, den ich gerne empfehlen möchte. Und dann noch einen zuletzt zum Abschluss, noch ein bisschen Pop, auch ein Film. In unserer vorletzten Folge hattest du ja diesen das Musical Hedwig and the Angry Inch empfohlen. Ich hatte den Film dann noch dazu erwähnt. Trotzdem war da in der Folge in meinem Hirn ein bisschen was durcheinander geraten. Ich habe nämlich zwei Filme so ein bisschen zusammengeworfen und den ich damit reingeworfen habe, den möchte ich heute noch empfehlen. Es ist ein Film aus einer ähnlichen Zeit, auch sehr musikalisch, ein queeres Road-Movie aus Australien. Priscilla, Queen of the Desert.
Kenne ich, der ist so wunderschön.
Der ist ganz toll, der ist natürlich auch traurig, aber der ist auch ganz schön und bunt und knallig und wunderschöne Bilder und für das nächste verschneite Wochenende vielleicht genau das richtige Programm.
Das ist so ein Sonntagnachmittag-Couchfilm irgendwie.
Voll. Und das ist schöne Musik. Ich habe gestern, als ich mir den Trailer nochmal anguckte, seitdem singe ich direkt auch wieder die ganze Zeit hier rum und ach, das ist ja ganz, ganz schöner Film. Priscilla, Queen of the Desert. Alle drei Empfehlungen von mir kommen natürlich in den Steady-Newsletter. Und was hast du noch dabei?
Ich musste ein bisschen suchen und ich habe ja ein bisschen Karneval gefeiert und habe da auch eine Freundin von mir wieder getroffen und die hat mir gesagt, Julia, in Wiesbaden läuft gerade im Staatstheater ein tolles Musical oder es wird als Operette beschrieben. Da geht es um queere Themen, eine Bürgermeisterin, die, ich sag mal, etwas verzweifelt ist, weil jetzt die Wahlen anstehen und sie nicht weiß, wie sie die Bevölkerung hinter sich bekommen soll und so weiter. Und da kommt irgendjemand dann auf die Idee, es gibt einen Fördertopf für Vielfalt, für und das bringt sie auf die Idee, ein queeres Event zu organisieren. Und durch dieses Pride-Event, was dann organisiert wird, traut sich dann wohl ein Kind der Bürgermeisterin, fühlt sich dazu, ja, animiert, also ist überraschend interessiert an diesem Pride-Event und entpuppt sich dann letztendlich als trans-nicht-binär. Und das hat mir die Katrin, schöne Grüße, hat mir die Katrin empfohlen, habe ich das direkt mal nachgeschlagen. Also es wird leider heute zum letzten Mal aufgeführt, aber es ist ja eine Uraufführung und das ist, gilt nur für diese Spielzeit. Das heißt, ich glaube oder hoffe, dass es in einer nächsten Spielzeit nochmal aufgeführt wird. Oder oftmals ist es ja auch so, dass Theaterstücke dann zu einem anderen Theater wandern und dort nochmal aufgeführt werden. Aber ich fand die Geschichte so schön und deshalb wollte ich das unbedingt hier mit in unsere Kulturempfehlungen reinpacken. Und als zweites habe ich mitgebracht den Film Garp und wie er die Welt sah.
Oh.
Den kennst du, ne?
Ich habe den Film, weiß ich gar nicht, ob ich den gesehen habe. Ich habe das Buch als Jugendliche gelesen.
Ach ja, gibt es das auf Deutsch eigentlich? Das weiß ich gar nicht.
Klar, John Irving, ne?
Genau, richtig. Und in dem Film spielt Robin Williams die Hauptrolle. Und in dem Film gibt es eine, also ich habe, das ist schon ewig her, wo ich das gesehen habe. Aber es gibt dort einen Trans-Charakter, der von John Lithgow gespielt wird. Und zwar ist das die Roberta Muldoon. Ist eine Transfrau, die früher als Footballspieler relativ erfolgreich war. Und sie hat in diesem Film so eine wärmende, beruhigende Rolle. Und wo sehr viele, also auch teilweise ziemlich absurde Umstände herrschen, wo sehr viel Chaos ist und so weiter. Und hat da für den Protagonisten, für den Hauptdarsteller Garp, der von Robin Williams gespielt wird, so eine emotionale Ankerfunktion, beschreibe ich das mal. Und die dem Film so eine, irgendwo habe ich das mal gesehen, sie ist die Normalste unter all diesen Exzentrikern. Also sie ist als Transperson die Normalste unter all diesen komischen Persönlichkeiten. Und das finde ich, also habe ich mich daran erinnert. Ich habe das zufällig entdeckt beim Recherchieren. Habe ich mal mich daran zurückerinnert, dass ich den vor vielen Jahren irgendwann in den 90ern, glaube ich, mal gesehen habe. Aber leider aktuell nirgendwo im Free-TV oder so finden konnte. Also den gibt es bei Netflix und Amazon Prime, glaube ich, als Bezahlversion. Aber leider im Moment nicht als Free-Version.
Ich würde denken, dass so wie der Winter sich hier gerade gestaltet, man echt ein schönes Filmwochenende machen könnte und Garp und wie er die Welt sah, kann man an dem einen Tag gucken und Priscilla Queen of the Desert am nächsten Tag. Ich glaube, da habe ich Bock drauf.
Wunderbar. Das ist, ja, ich stelle mir das schon so schön vor dem Kamin, in der Decke gekuschelt, Kerzen an und dann machst du dir so einen schönen Filmabend.
Ja, ich hätte gerne einen Kamin, aber kann ja noch kommen.
Sehr gut, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und zwar unsere Preisverleihungen. Und wir fangen immer mit dem Angstkatzenhäschen an, ne? Und hören dann mit etwas Positivem auf. Deshalb, unser Angstkatzenhäschen geht dieses Mal. Also die Union ist ja bei uns leider, was heißt leider? Ich meine, sind sie ja selber schuld irgendwie.
Dauergast.
Aber die junge Union hat sich jetzt auf dem Parteitag dafür stark gemacht, dass, ja, oder wieder gegen das Selbstbestimmungsgesetz gehetzt und wieder mit den gleichen Behauptungen, Männer dringen in Frauenschutzräume ein und sie fordern eine Beratungs- und Gerichtspflicht für oder ein gerichtliches Verfahren für Personen unter 18 Jahren und so weiter. Also es ist wieder die alte Leier, es widerspricht jeder Evidenz und die Rhetorik ist mal wieder also abgekupfert von
AfD-Style.
Genau, wie sie das schon seit vielen, vielen Jahren machen. Und da ist die Union mittlerweile auf den Zug aufgesprungen. Und jetzt kommt es halt von der jungen Union auf den Parteitag. Und einen zweiten möchte ich, das ist auch wieder Union. Und zwar in Baden-Württemberg hat der Innenminister eine weitere Meldeverordnung auf den Weg gebracht, die jetzt bekannt geworden ist, beziehungsweise jetzt auch medial mittlerweile aufgegriffen wurde, was Transpersonen dazu zwingt, sich permanent zwangsverordnen im Behördenkontext. Da wird dann der frühere Vorname und der frühere Geschlechtseintrag offenbart. Und diese Daten werden, wenn du das Selbstbestimmungsgesetz genutzt hast, automatisch an Polizeibehörden weitervermittelt. Und
in der Argumentation wird halt mit Terrorismus und Extremismus argumentiert und also du wirst da unter so einen Pauschalverdacht gestellt.
Wie heftig.
Und also ein Misstrauen gegenüber sowieso schon benachteiligten Minderheiten.
Es reiht sich ja so regelrecht in so russische und auch mittlerweile US-amerikanische Handhabe ein. Ja. Also diese Terrorismusmarkierung, ja.
Genau. Wir hatten ja mal die Sache mit dem FBI, dass das FBI Trans-Personen oder Trans-Communities als nihilistische Terrororganisation oder so einstufen wollte. Das hatten wir, glaube ich, auch mal in einer Folge.
Ja, in unserer Sonderfolge USA.
Und das reiht sich halt in diese Argumentation mit ein. Und was ich daran auch so schwierig finde, also man hat es halt auf Bundesebene so eine Meldeverordnung versucht. Und da wurde ja gerade die Übermittlung an Polizeibehörden und so weiter im Gesetzgebungsverfahren rausverhandelt. Und das hat halt nicht geklappt. Und jetzt versucht man es halt über auf der Landesebene am Parlament vorbei per Verordnung. Mhm. Und um so Transpersonen das Leben wieder, ich sag mal, wieder schwer zu machen. Und eine weitere Kritik daran ist, dass die queeren Organisationen und Trans-Fachverbände und so weiter überhaupt nicht in dieses Verfahren mit einbezogen wurden, gar nicht gefragt wurden. Also da wurden Schulen und Kirchen gefragt. Also es ist halt eine größere Verordnung mit mehreren thematischen Inhalten. Und da geht es halt auch um Schulen und so. Und da wurden zum Beispiel Schulen und Elternbeiräte und so weiter und Kirchen befragt, aber halt die ganzen queeren Organisationen gar nicht. Und das hat wieder mal wieder so ein Geschmäckle, wie man so in Bavü so schön sagt.
Oh Mann. Ja, los, dann hau bitte jetzt noch was Schönes raus.
Etwas Schönes habe ich. Den Goldenen Blumenstrauß würde ich gerne der Organisation Mission Trans geben. Und zwar, wo wir gerade bei Baden-Württemberg waren, Mission Trans ist aus ist eine Organisation in Stuttgart, die sich für die Belange der Trans-Community seit langer Zeit dort engagiert. Und auch den Trans Pride in Stuttgart organisiert. Und dieser Trans Pride findet jetzt auch schon seit mehreren Jahren statt. Ich glaube, 2019 war der erste. Und wenn ich mich, ich habe das nicht komplett recherchieren können und nicht rausgefunden, aber ich glaube, dass Stuttgart den ersten Trans Pride in Deutschland hatte.
Ah.
Und das ist unter anderem auch Mission Trans zu verdanken, die das jetzt fortführen. Und damals war es 100% Mensch, die das initiiert haben. Und Mission Trans veranstaltet dieses Jahr den dritten Fachtag Trans, der jetzt im März stattfindet. Und da können alle Interessierte sich zum Thema weiterbilden, informieren, vorbeigehen und sich dort mit den Organisationen und so weiter austauschen. Und das finde ich
richtig cool, richtig toll.
Sehr gut, dass die da so eine tolle Arbeit, auch Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsarbeit machen. Und deshalb finde ich, dass die auf jeden Fall den Goldenen Blumenstrauß verdient haben.
Schön. Also heute ein Doppelwopper Richtung Baden-Württemberg.
Yes.
Schöne Folge. Vielen Dank.
Danke, Dito. Und ich freue mich, dass wir jetzt schon 8 Folgen im Kasten haben irgendwie. Dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, oder hört ihr uns, wenn ihr wollt, in ungefähr 4 Wochen wieder und abonniert unseren Steady Newsletter und folgt uns und teilt es eurem Freundeskreis.
Und wenn ihr bei der 8. Folge nicht an den 8. März denkt, dann spätestens jetzt. Geht am 8. März für feministische Rechte auf die Straße. Es ist feministischer Kampftag und wir dürfen wirklich gerade sehr, sehr wütend sein über die ganzen Ungerechtigkeiten, die nicht nur hierzulande, sondern auch anderswo passieren. Lasst uns solidarisch füreinander auf die Straße gehen und ich freue mich auf ein Wiederhören. Passt gut auf euch auf. Bis dahin. Ciao.
Bye, bye.